Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 18. Folge begrüßen wir Professor Dr. Jens Scholz. Er ist Anästhesist, Hochschullehrer und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und erster Vorsitzender des Verbands der Universitätsklinik Deutschlands, VUD. Mit ihm spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, ich freue mich sehr, bei unserem heutigen Podcast Herrn Professor Jens Scholz begrüßen zu dürfen. Herr Professor Scholz ist Chef des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und zurzeit auch Vorsitzender des Verbands der Universitätskliniken Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Scholz.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Gass.
Sie sind Arzt, Sie sind aber seit vielen Jahren im Prinzip auch Manager und auch politischer Akteur im Gesundheitswesen, im Krankenhausbereich hier bei uns in Deutschland. Ich will Ihnen gerne die Gelegenheit geben, sich auch selbst mit 2, 3 Sätzen mal unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
Ja, angefangen habe ich eigentlich als Arzt, wie Sie gerade sagen, ja, für Anästhesiologie und Intensivmedizin die typische Karriere gemacht, am UKE, dann DFG-Stipendiat und irgendwann habe ich den Ruf eben an die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bekommen, 2000, und bin dort dann als Ordinarius angefangen. Und als das UKSH so ein bisschen in schwere Fahrwasser gekommen ist, hat man mich 2009 gefragt, ob ich da nicht den CEO machen könnte. Das mache ich jetzt seit 2009, hätte ich nie gedacht, dass es so lange geht. Und jetzt eben seit einiger Zeit auch noch zusätzlich den Vorsitz vom VUD.
2009 haben Sie damit begonnen. Die Zeiten haben sich seitdem auch ein Stück weit verändert. Wir haben uns im Vorgespräch ein bisschen über Fußball unterhalten und Sie haben mir erzählt, Sie sind HSV-Fan. Wo muss man leidensfähiger sein, als HSV-Fan oder als Manager im Krankenhauswesen?
Ja, das kommt drauf an. Also, weil ich würde sagen, Fußball ist ja eine Herzensangelegenheit und da leidet man emotional und persönlich viel mehr mit, wenn ein Verein, der mal sehr, sehr erfolgreich war, dann nicht mehr in die richtige Spur kommt und jetzt seit 5 Jahren in der zweiten Liga spielt und man eigentlich ja immer den Anspruch hat, dass man in der höchsten Spielklasse spielen möchte. Im Gesundheitswesen ist es halt so, da haben wir viele Player und viele Stakeholder, die da verschiedene Sachen machen. Und das ist ja mehr ein professioneller Umgang, den man da jeweils mit hat. Und da rege ich mich auch weniger auf als beim Fußball.
Das ist schon mal eine ganz wichtige Eigenschaft, glaube ich, auch eine gewisse Gelassenheit zu haben, vor allem in der Tagespolitik. Ja, ich denke, viele Hörerinnen und Hörer wissen das. Sie sind der Bruder des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Und da drängt sich natürlich für uns alle die Frage auf, wer ist denn der engere gesundheitspolitische Berater? Ist es Minister Karl Lauterbach, der den Bundeskanzler in gesundheitspolitischen Fragen berät? Oder ist es möglicherweise sein Bruder Jens Scholz beim Sonntagsnachmittagskaffee?
Also mein Bruder und ich haben da ja eine klare Verabredung im Umgang miteinander, dass wir miteinander sprechen, aber nicht übereinander. Und insofern muss ich diese Frage einfach offen lassen.
Okay, gut. Wir nehmen das natürlich so und respektieren das. Ich würde gerne mit Ihnen natürlich jetzt mal über die ganz aktuelle Lage sprechen, bevor wir dann auch über die Frage der Krankenhausreform reden, über die Rolle der Universitätskliniken heute und in der Zukunft. Wir werden ja demnächst gemeinsam hier auch in Berlin auf einer Bühne stehen und uns lautstark zu Wort melden angesichts der wirtschaftlichen Notlage der Krankenhäuser. Wir stehen ja vor der Situation, dass die Erlöse in den Krankenhäusern nicht angepasst wurden an die Inflationsentwicklung, die wir insbesondere seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs haben. Etwa 10% Inflation im vergangenen Jahr, rund 7% erwartete Inflation in diesem Jahr und unsere Erlöse sind weiter hinter zurückgeblieben. Wir können ja auch die Preise nicht erhöhen bei uns im Krankenhausbereich. Das heißt also, eigentlich müsste die Politik hier handeln. Jetzt hören wir immer häufiger und ganz aktuell von Minister Lauterbach, ja, das ist ein Problem. Das ist also keine erfundene Notlage, ganz offensichtlich. Er kennt das Problem und er sagt auch, wir müssen damit rechnen, dass Krankenhäuser in die Insolvenz gehen. Und ganz aktuell sagt er, es kann auch sein und es wird wohl auch so sein, dass Krankenhäuser insolvent werden und schließen müssen, die wir möglicherweise brauchen werden, die gute Arbeit leisten. Wie gehen Sie damit um? Was geht da in Ihnen vor, wenn Sie das hören?
Also Sie haben völlig recht, die Einschätzung teile ich. Der Bäcker kann einfach, wenn die Energiekosten steigen, seine Preise erhöhen für das Brötchen und hoffen, dass die Kunden trotzdem das Brötchen kaufen, sodass er da einen vernünftigen Erlös hat. Und in den Krankenhäusern ist es eben nicht so. Da sind wir an einem regulierten Markt und müssen es eben so hinnehmen, wie es ist. Und dann ist es klar, dass es zurzeit nicht reicht. Sie haben die Zahlen genannt, wie die Inflation hingeht und die Energiepreise sich entwickelt haben. Dann ist ja so ein extra Fonds aufgelegt worden für die Energiepreise. Wissen wir alle, sozusagen mit dem falschen Berechnungsfaktor, sodass da nicht viel angekommen ist. Und die anderen Gelder sind noch nicht richtig angemessen ausgeschüttet worden. Was man natürlich sagen muss, ist, da muss irgendwo geholfen werden. Aber wir haben leider auch Player im Markt, die finden, dass man einfach dauerhaft helfen muss, ohne dass man dann einen Reformwillen zeigt. Und was ich schon nachvollziehen kann vom Bundesgesundheitsminister, ist, dass er sagt, wir müssen helfen, wir wollen auch helfen, aber wir helfen nicht unbefristet lange. Und deswegen brauchen wir erst ein Commitment für die Reform. Und wenn es das Commitment für die Reform gibt, dann kann es auch Geld geben. Und ich glaube, das haben wir in der Corona-Pandemie schon gelernt. Also wenn wir nochmal an die ersten Hilfen denken, die Herr Spahn ja ausgeschüttet hat und die er einfach wie ein Gießkannenprinzip auf die Häuser ausgeschüttet hat. Da sind sich ja mittlerweile alle einig, dass ein Einheitspreis für alle Krankenhäuser nicht richtig gewesen ist. Da gab es ja richtige Profiteure. Und deswegen hat er im zweiten Schritt ja versucht, es ein bisschen zu differenzieren, was auch noch nicht immer richtig ausreichend war. Und da gibt es ja eine gute Analyse, dass die Kassen eigentlich sagen, sie haben eigentlich genug ausgeschüttet, aber es ist an die falschen Stellen gekommen. So, und deswegen ist es immer so bei diesen pauschalen Forderungen so ein bisschen schwierig. Wie soll man jetzt eigentlich helfen? Weil sie ja zu Recht sagen, die Richtigen dürfen nicht vom Netz gehen. Und dann ist ja immer ein bisschen die Schwierigkeit, wer entscheidet eigentlich, wer die Richtigen sind, die man da retten muss. Und wir alle kennen aus unseren Regionen natürlich Häuser, die es jetzt auch schwierig haben und wo das ein oder andere Insolvenzverfahren auch tatsächlich eröffnet worden ist. Also insofern gebe ich Ihnen recht, man muss helfen, aber es muss das klare Commitment geben, dass man dann auch eine Reform macht. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass dann auch Geld fließen wird.
Da sind wir, glaube ich, VUD und Deutsche Krankenhausgesellschaft auch gar nicht auseinander. Wir sagen ja auch immer, es geht uns jetzt nicht um irgendwelche Rettungspakete, Sonderzahlungen, Subventionen, wie das jetzt in dieser Sonderzeit der Corona-Pandemie der Fall war mit den Ausgleichszahlungen und anderen Dingen, sondern wir sagen ja, die Landesbasisfallwerte müssen eigentlich angemessen an die Kostenentwicklung angepasst werden. Da bleibt es ja immer noch dabei, dass jedes Haus dann versuchen muss, mit diesen ja nur Durchschnittskosten letztlich oder Durchschnittskostenerstattungen zurechtzukommen. Wir stehen ja, das ist zumindest meine Einschätzung, ob es eine Reform gibt oder ob es keine Reform gibt, ist fast schon egal, vor einem ganz deutlichen Strukturwandel im Krankenhauswesen, der ja ausgelöst wird durch den Personalmangel. Wir werden ja, ich glaube, da sind wir einer Meinung, die Strukturen, die wir heute haben, die zum Teil durchaus auch kleinteiligen Strukturen in unserer Krankenhauslandschaft zukünftig gar nicht mehr bedienen können mit Fachpersonal angesichts der demografischen Entwicklung, die wir vor uns haben. Insofern, ja, wir brauchen dieses Commitment für einen geordneten Strukturwandel, den wir auch anstreben. Und ich habe ja auch öfter schon gesagt, ich gehe davon aus, dass sicherlich 20% weniger Krankenhausstandorte in den nächsten 10 Jahren da sein werden durch diese Entwicklung. Der Anspruch ist, dass es politisch klug begleitet wird. Wie beobachten Sie da aktuell die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern? Sie haben ja die Länder oft und auch sehr deutlich kritisiert. Ich habe Sie auf dem Hauptstadtkongress auch gehört, wo Sie gesagt haben, die Länder haben eigentlich keinen guten Job gemacht in der Krankenhausplanung. Ich glaube, so sinngemäß, das waren Ihre Worte.
Ja, das stimmt. Ich meine, die Länder fordern jetzt ein, dass sie für die Krankenhausplanung ja zuständig sind. Das sind sie seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Und wir alle haben darunter gelitten, dass die Länder ja insbesondere bei der dualen Krankenhausfinanzierung, wo sie ja für die Investitionsmittel zuständig sind, das ja nicht gemacht haben. Sodass die Krankenhäuser flächendeckend dazu ja gezwungen waren, dass sie aus den Betriebsergebnissen Investitionsmittel genommen haben. Und dann hat es natürlich an anderen Stellen gefehlt, weil es eben nicht so üppig ist mit den Betriebsergebnissen. Also insofern ist das, glaube ich, eine Analyse, die wir gemeinschaftlich teilen. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass es nicht nur am Fachkräftemangel gibt. Ich glaube, man muss es so ein bisschen differenzierter auch aufarbeiten. Es gibt ja mittlerweile viele Statistiken, die zeigen, wenn wir mal gucken pro 100.000 der Bevölkerung, dann hat Deutschland eigentlich sehr viele Pflegekräfte. Die verteilen sich eben nur falsch, diese Pflegekräfte, weil wir so eine kleinteilige Krankenhausstruktur haben. Und neben der Falschverteilung der Fachkräfte haben wir natürlich auch im europäischen Vergleich sehr viele stationäre Fälle, also überproportional viele stationäre Fälle, weil wir es versäumt haben, auch da zu fragen, zum einen ist jeder Eingriff notwendig, aber auch die Frage zu stellen, können wir nicht vieles ambulant machen in dem Punkt. Und insofern haben wir auch da Hausaufgaben zu machen. Und das kann die Politik natürlich irgendwie incentivieren dabei, aber in gewisser Weise sind es auch unsere Hausaufgaben, das zu machen. Und das ist ein bisschen schwierig für die Krankenhäuser, weil wir, wenn wir uns in Europa umgucken oder in der Welt umgucken, eben eine starre Sektorengrenze haben zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Und wir nicht einfach ambulant operieren können. Also ich auch immer, auch für die Universitätskliniken ist es ja schwierig. Wir haben ja auch Fächer, nehmen wir sowas wie die Endokrinologie, die richtig ein ambulantes Fach geworden ist. So, und es kann jetzt ja nicht sein, dass die Kassenärztliche Vereinigung darüber entscheidet, ob noch universitäre Medizin im ambulanten Bereich stattfinden kann. So, und insofern muss auch da die Politik irgendwas tun, damit wir diesen Switch hin zu ambulanter Versorgung auch kommen und wir unsere Krankenhäuser auch irgendwie da dann ummodellieren können. Also insofern ist es eine große Aufgabe und es wird ja häufig jetzt immer nur reduziert auf die Finanzierungsfrage. Aber es geht auch um inhaltliche Dinge, die wir da gemeinschaftlich bewegen müssen. Und deswegen haben die Länder ihre Aufgaben nicht gemacht. Deswegen finde ich es immer so, wenn man mit so einem erhobenen Zeigefinger da als Länderminister kommt und immer sagt, was der Lauterbach alles nicht machen soll. Das ist eine einfache Situation. Aber die häufig schimpfen, sagen ja gar nicht, was man denn stattdessen machen soll, sondern sie wissen alles nur, was man nicht machen soll. Das ist aus meiner Sicht keine Lösung. Die Not ist so groß, Sie haben das zu Recht gesagt, dass wir in einem großen Handlungsdruck sind. Deswegen ist auch meine Einschätzung, dass der Wille, sich zu einigen, momentan auch vorhanden ist. Also man weiß natürlich, der eine oder andere Politiker ist im Wahlkampf in Bayern und in Hessen wird halt gewählt, noch in diesem Jahr. Wir haben nächstes Jahr in 4 Bundesländern Landtagswahlen. Insofern ist da eine andere Situation, wie man politisch vielleicht damit dann auch umgeht. Aber es gibt ja doch viele, die Analyse teilen und sagen, wir müssen uns jetzt mal zusammenraufen, was tun. Und letztendlich die letzte große Reform war ja die Einführung der DRGs. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und ich meine, es gibt ja kaum Systeme in unserer gesellschaftlichen Miteinander, wo man nicht nach 20 Jahren mal eine Analyse macht und sagt, müssen wir das eigentlich neu nullen? Also ist das irgendwie richtig, wie wir uns entwickelt haben in die eine oder andere Richtung? Und ich meine, gerade wenn wir uns DRGs angucken und ich gucke dann gerne mal in die Schweiz, und die haben ja erst unser DRG-System übernommen und dann haben die Schweizer halt gesagt, was finden sie falsch daran, wie die Deutschen das DRG-System aufgelegt haben und haben das dann ja modifiziert und haben zum Beispiel ja in ihre DRGs auch die Investitionskosten mit hineingetan. Deswegen freut man sich immer, wenn man die hohen Summen hört, aber man muss natürlich immer wissen, in der Schweiz sind auch die Investitionskosten in den DRGs drin. So, und dann hätten wir sowas auch. Natürlich auch unabhängig von der Länderplanung. Also insofern, ich wäre ein großer Freund von Monistik. Das überfordert aber, glaube ich, jetzt die gegenwärtige Krankenhausreform. Und insofern, das haben wir, glaube ich, schon gelernt in der Politik. Man kann nicht alles auf einmal lösen. Und deswegen, wenn wir jetzt eine Krankenhausreform kriegen, dann werden wir auch nicht gleichzeitig die Sektorengrenze und die doppelte Facharztschiene und was uns da alles einfällt, mit lösen können, sondern wir müssen es Schritt für Schritt machen. Und da ist schon die größte Not jetzt in der Krankenhausreform, es zu tun. Aber es ist eben nicht nur Geld, sondern es ist auch wirklich Struktur, die wir angehen müssen und wo auch jeder Krankenhausmanager für sich persönlich gucken muss, was kann er da auch noch persönlich tun?
Ich glaube, wir sind da absolut einig in dieser Analyse. Mein Eindruck ist aber auch, dass das Krankenhausmanagement das mittlerweile ganz, ganz überwiegend auch so sieht. Also ich erlebe selten noch Leute, die sagen, eigentlich wäre es mit etwas mehr Geld, wären die Probleme zu lösen, sondern die allermeisten sagen, ja, wir haben strukturelle Probleme. Sie haben es angesprochen, fehlende Ambulantisierung, zu viele vollstationäre Fälle, zu wenig Konzentration der wirklich komplexen Behandlungsthemen, zu wenig Verbünde, dann auch Verbundstrukturen, Digitalisierung zwischen Standorten und Ähnlichem. Also da ist mittlerweile, glaube ich, eine klare Erkenntnis da. Wo ich einen erheblichen Nachholbedarf sehe, ist im Commitment mit der Bevölkerung. Denn dieser Streit zwischen Bund und Ländern führt ja dazu, und das können wir anhand von Umfragen erkennen, die uns dann selbst überraschen, dass in Teilen die Bevölkerung als größte Sorge formuliert, dass das nächstgelegene Krankenhaus geschlossen werden könnte, weil sie damit eben Verlustängste verbinden, weil ihnen aber in der Vergangenheit, als das so passiert ist, und aktuell ist es ja auch so, niemand erklärt hat, was passiert denn jetzt eigentlich? Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Das waren ja keine geordneten Prozesse. Solche Insolvenzen oder Schließungsankündigungen kommen ja quasi über Nacht. Aus guten Gründen, sage ich jetzt mal, weil die Krankenhausträger auch sagen, wenn ich das ankündige, dass ich in einem Jahr hier diesen Standort schließe, dann kann ich gleich zumachen, weil dann sind die Mitarbeiter weg. Und weil sich Politik vor Ort auch, aber bis hoch in die Bundespolitik ja oftmals davor wehrt. Also ich finde es ja bemerkenswert, ich muss noch mal zu unserem Bundesgesundheitsminister kommen, der seinen Wahlkreis ja in Köln-Leverkusen hat, der sich vehement für einen kleinen Krankenhausstandort Köln-Hohlweide einsetzt, seit Jahren, wo selbst die Belegschaft sagt, dieser Standort müsste eigentlich geschlossen werden und müsste fusioniert werden mit einem größeren Standort in Köln. Also das ist ja schon ein bisschen speziell, sage ich jetzt mal, wie da auch agiert und kommuniziert wird. Und deswegen glaube ich, neben allen fachlichen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, muss man auch ein politisches Commitment organisieren, was dann auch die Bevölkerung mitnimmt. Teilen Sie das, dass das ein ganz großes Problem ist, dass wir da bisher keine wirklichen Anstrengungen haben, die Bevölkerung auch klug zu informieren, was eigentlich gewonnen werden kann, wenn auch ein Krankenhausstandort fusioniert wird mit einem anderen, was der positive Effekt ist?
Ja, also ich will jetzt Herrn Lauterbach nicht verteidigen, was er in Köln macht. Wobei mein persönlicher Eindruck ist, dass es da jetzt auch eine Weiterentwicklung gibt und dass wir in den nächsten Tagen, hören, dass das in Köln sich jetzt auch so löst, wie Sie das, glaube ich, angedeutet haben. Und auch mit seiner Unterstützung in der einen oder anderen Frage. Und natürlich ist es auch so, das müssen wir auch zugeben, bei den vielen Krankenhäusern, die es gibt und den verschiedenen Management, gibt es auch von dem einen oder anderen Geschäftsführer natürlich eine Interessenslage zu Recht für sein Krankenhaus und er argumentiert aus seiner persönlichen Situation. Ja. So, wenn wir uns aber jetzt darüber unterhalten, dann müssen wir so eine gewisse Vogelflugperspektive haben, unabhängig von dem einzelnen Krankenhaus und ja zu der Frage kommen, wie organisieren wir das? So, und dann haben Sie völlig recht, dann ist es ein Kommunikationsproblem. Weil was wir ja eben noch gar nicht angesprochen haben, ist, Deutschland hat ja nicht nur, was jetzt bei den Fachkräften und den Fällen ein Problem angeht, sondern Deutschland gibt ja, wenn man es nur in hartem Geld oder misst am Bruttoinlandsprodukt, sehr viel Geld für seine Krankenversorgung aus. Aber Deutschland kriegt für das viele Geld in der Krankenversorgung nicht eine überbordend gute Gesundheitsversorgung. Auch wenn immer viele sagen, das deutsche Gesundheitssystem ist wunderbar. Das ist natürlich wunderbar in der Zugänglichkeit im Vergleich zu anderen. Aber die Ergebnisqualität ist nicht so, dass deswegen die Deutschen länger leben würden oder dass wir in vielen anderen Bereichen jetzt in Europa oder auf der Welt an der Spitze liegen. So. Und diese Kommunikation in der Frage, wie organisiere ich ein Gesundheitswesen, die hat eben nicht stattgefunden. Und deswegen gibt es häufig den Glauben, mein Krankenhaus muss in Sichtentfernung sein. Und nur wenn es in Sichtentfernung ist, kriege ich eine gute Krankenversorgung. Das schließt aber aus, dass wenn in dem Dorf der Bäcker schließt, der Supermarkt schließt, die Post schließt, die Sparkasse nicht mehr da ist, warum glaubt man dann, dass noch Pflegekräfte und Ärzte in diesem Krankenhaus vorhanden sind und dass man dann glaubt, man kriegt in diesem Krankenhaus auch die weltbeste medizinische Versorgung? Und da haben wir eben in anderen europäischen Ländern oder Ländern der Welt schon länger eine inhaltliche Debatte darüber, dass wenn man manchmal ein bisschen weiter fährt, man vielleicht die bessere medizinische Versorgung auch bekommt. So, und ich bin ja, haben wir ja Anfang gesagt, auch Anästhesist und Notfallmediziner ist man damit automatisch und Intensivmediziner. Und wir haben lange, lange in der Notfallmedizin darum gekämpft, dass nicht immer das nächstgelegene Krankenhaus angefahren wird, sondern das bestgeeignete Krankenhaus angefahren wird. Und das waren häufig viele Auseinandersetzungen. Als wir noch genügend Personal hatten, ging es ja immer darum, ich will die Patienten haben. So, jetzt sind wir ja froh, dass wir, wenn die Patienten kommen, wir sie überhaupt versorgen können, weil wir uns dann nicht genügend Personal haben. Aber in der Notfallmedizin gibt es schon lange die Debatte um das bestgeeignete Krankenhaus. Und wenn Sie an Spezialkrankheiten, wir haben zum Beispiel bei uns ja eine Kinderherzchirurgie, und das ist eine der Abteilungen, wo über 50% der Patientinnen und Patienten außerhalb von Schleswig-Holstein zu uns kommen. Weil es gibt eben nicht so viele Kinderherzzentren. Da gibt es Patientenverbünde, die erkundigen sich, wo wird besonders gute Qualität gemacht. Und jeder wird ja recht geben, ein Kind, was krank ist, soll gut versorgt werden. Dafür nehmen die Eltern aber auch in Kauf, dass sie sich informieren, wo ist eine gute Versorgung. Dann nehmen sie in Kauf, dass sie auch wohnen zum Beispiel in so einem Ronald-McDonald-Haus über Wochen während der Behandlung ihrer Kinder, weil sie wissen, dann gibt es dort eine sehr, sehr gute Therapie. Und ich glaube, diese Kommunikation müssen wir auch in Deutschland anfangen, dass wir weg davon kommen, zu sagen, jede Behandlung muss an jedem Ort stattfinden. So. Und natürlich muss es so sein, wenn Sie sich in den Finger schneiden oder einen Knochenbruch kriegen oder der Blinddarm ist da, das müssen Sie in Sichtentfernung, jetzt übertrieben gesagt, natürlich irgendwo versorgt bekommen. Wenn Sie aber eine onkologische Erkrankung haben, dann fordern wir ja zum Beispiel als Universitätsklinik, dass es ein Tumorboard gibt. Also, dass man nicht sagt, der erste Arzt, den ich treffe, der behandelt. So, und dann ist es meinetwegen Operateur oder es ist ein Strahlentherapeut oder es ist eben ein Onkologe. Und durch Zufall zu dem Arzt, wo ich als erstes gehe, dessen Therapie bekomme ich. Sondern Sie erwarten ja heute eigentlich als Patient, dass Sie dann in so ein Tumorboard kommen, dass man überlegt für Sie persönlich, was wäre die beste Therapie. Und das ist keine Akutentscheidung. So, und wenn wir dieses kommunizieren, dass die bessere Therapie zu einem besseren Überleben führt, und dafür gibt es mittlerweile ja genügend Anhalte, dann ist, glaube ich, auch die Bevölkerung bereit, einen größeren Weg in Kauf zu nehmen. Und ich will Ihnen nur mal ein Beispiel nennen, was wir auch hatten. Wir haben bei uns in Schleswig-Holstein auf Sylt noch eine Geburtshilfe gehabt. Da gab es 80 Geburten im Jahr. Dann hat der Krankenhausträger, keine Uniklinik, gesagt, wir haben die Qualität von Aserbaidschan. Und ich meine, das ist ja schon toll. Wir fordern immer, dass die Leute über Qualität reden. Mhm. Und da sagt jetzt mal ein Krankenhausträger, wir haben eine schlechte Qualität.
Der wollte wahrscheinlich schon längst diese Geburtshilfe schließen.
Ja, aber ich meine, schlechte Qualität heißt ja, es kommen da debile Kinder raus. Ja, ja. Also nur, dass wir uns nochmal einig sind, was heißt schlechte Qualität in der Geburtshilfe. Und trotzdem, obwohl er das so kommuniziert hat, es gibt hier eine schlechte Qualität, die Kinder haben nicht das beste Überleben, gab es fast einen Volksaufstand dafür. Und das nur deshalb, weil es keine geborenen Sylter jetzt mehr gibt. Ja. Und das ist natürlich irgendwie schrecklich in der Frage.
Aber auch dafür gäbe es ja Lösungen. Man könnte einfach den Eintrag nach dem Wohnort dann ändern.
Aber deswegen, das war ja Ihre Frage. Ich glaube, es wird zu wenig kommuniziert darüber, was Gesundheitspolitik machen könnte und was dann eine gute Lösung ist. Und wir haben ja so ein Nachbarland, also Schleswig-Holstein liegt ja direkt an Dänemark. Und Dänemark hat ja eben vor vielen Jahren angefangen, zum Beispiel über diese Krankenhausreform zu reden, die sie gemacht haben. Jetzt ist das Gesundheitssystem, obwohl da ja viele hinpilger, nicht so leicht vergleichbar, weil die ja nicht so wie wir doppelte Facharztschiene und haben. Aber damals war in Dänemark die Frage, wie kann ich eigentlich der Bevölkerung beibringen, dass, obwohl wir jetzt schon wenige Krankenhäuser haben, ich in Zukunft noch weniger Krankenhäuser haben werde? Und die haben eine richtige Kampagne gemacht darüber, dass sie gesagt haben, nimmt mal hin, unsere Krankenhäuser, so ähnlich wie in Deutschland, kommen alle aus den 70er, 80er Jahren. Die sind nicht mehr optimal vorbereitet auf den heutigen Weg. Und die zu renovieren alle, das ist nicht vernünftig, sondern lass uns doch mal mit so einem Zirkel gucken, wie müssten wir eigentlich die Krankenhäuser anordnen in Dänemark, damit jeder in einer adäquaten Zeit zu einem guten Krankenhaus kommt. In diesen Krankenhäusern bieten wir dann auch eine umfassende Versorgung an. Dafür müsst ihr den längeren Weg in Kauf nehmen. Und wenn man sich das anguckt, die haben sich auf den Weg gemacht. So eine Entscheidung dauert ja auch, ich meine, zu bauen, das kriegen Sie ja nicht im halben Jahr hin, sondern müssen Sie ja so 10, 15 Jahrespläne machen. Aber was man jetzt sieht ist, die Krankheitskosten insgesamt in Dänemark sinken, anders als in Deutschland. Und die Überlebensrate, die Krankheitsrate, das Ergebnis in der Krankenhausversorgung steigt in Dänemark im Gegensatz zu Deutschland. So. Und das fehlt, glaube ich, dass wir sagen, was wäre drin im Topf, wenn wir das machen? Und da müssen wir uns, glaube ich, gemeinschaftlich drum bemühen.
Also ich würde gerne das Aspekt Qualität natürlich nochmal vertiefen, aber auch kurz zu Dänemark kommen. Den Prozess, den Sie beschrieben haben, den hab ich auch so wahrgenommen. Da gehörte aber auch dazu, dass man zum einen war die Ausgangslage eine etwas andere als bei uns in Deutschland. Es waren ja überwiegend staatliche Krankenhäuser. Das heißt also, das war eine staatliche Veranstaltung in Anführungszeichen. Wir haben uns ja in Deutschland vor vielen, vielen Jahren dazu entschlossen, dass wir ganz überwiegend auch private, frei gemeinnützige Krankenhäuser haben. Da muss man natürlich auch über Eigentumsrecht. Also der Prozess ist viel komplizierter bei uns, aber nicht unmöglich, da gebe ich Ihnen recht. Und man hat in Dänemark vor allem auch signalisiert, wenn wir diesen Weg so gehen, dann stellen wir auch die Gelder zur Verfügung, um diesen Umbauprozess zu organisieren. Bei uns hat man ja so den Eindruck, im Moment zumindest, dass das irgendwie so en passant alles passieren soll. Und da kann ich schon auch den ein oder anderen Krankenhausträger verstehen, der sagt, ja, ich würde schon auch gerne meine 2 oder 3 Krankenhäuser, kleinere Häuser, die ich hier habe, fusionieren zu einem größeren. Aber wo kommt denn das Signal, dass das dann auch investiv entsprechend mit massiven Mitteln gefördert wird? In Dänemark hat man ja damals etwa 6 Milliarden Euro investiert. Hochgerechnet auf Deutschland sind das jetzt 80 Milliarden, die gebraucht werden würden. Das ist gar nicht erkennbar, dass es da eine politische Bereitschaft gibt, die sagt, wir stellen das Geld zur Verfügung, wenn ihr euch bewegt, sage ich es mal, wenn ihr mitmacht an diesem Prozess.
Oder haben Sie für eine,
das finde ich schwierig.
Da kommen ja viele Punkte zusammen. Dass Dänemark ja auch ein zentralistisches Gesundheitssystem hat, nicht die föderale.
Ein anderes Staatsverständnis.
Genau, die föderale Struktur.
Hat ein viel größeres Vertrauen. Ja, ja. Bei uns hat man ja so einen Eindruck, die Bevölkerung ist eher misstrauisch dem Staat gegenüber.
Wenn man das noch umrechnen würde, also würden wir tatsächlich dann diese 80 Milliarden in die Hand nehmen, dann würde das aber hochgerechnet auch auf Deutschland bedeuten, wir hätten wahrscheinlich am Ende nur noch 500 Krankenhäuser. Das wird ja oft vergessen, wenn man die 80 Milliarden fordert. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, wenn man einen Strukturwandel machen will, das habe ich ja eben auch gesagt, dann braucht man Geld, weil man ja umbauen muss. Also nehmen wir alleine diese Level-1-Versorgung in Deutschland. Wenn man jetzt sagt, man will diese kleineren Level-1-Zentren abschaffen, was ich inhaltlich auch medizinisch richtig finde, dann kann man das nicht mit einer Schnippentscheidung machen, sondern zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wir haben 5 Level-1-Zentren zurzeit. Wenn man jetzt die Mindestmenge, kann es nur noch 2 bleiben, die übrig bleiben, nämlich Kiel und Lübeck. So, aber dann muss ich bei mir auch umbauen.
Sie sprechen jetzt über Geburtshilfe.
Geburtshilfe, die Level-1-Zentren.
Ja, weil Level 1 ist
da haben Sie völlig
vermietetes Gelände.
Nee, jetzt die Geburtshilfe, Geburtshilfe. Und wenn Sie das jetzt wirklich machen, dann muss ich ja bei mir eine Neonatologie aufrüsten. Das kann ich nicht von heute auf morgen. Ich muss dann ja auch wirklich bauen, um damit umzugehen. Also insofern braucht man das Geld. Deswegen finde ich es ja gut, dass Herr Laumann immerhin 2,5 Milliarden zur Verfügung gestellt hat. Das wird wahrscheinlich auch für Nordrhein-Westfalen nicht ausreichen, aber ist ein gutes Zeichen. Ich meine, bei der Eröffnung des Hauptstadtkongresses haben wir Herrn Holoczek gehört, der stellt 100 Millionen zur Verfügung in Bayern und findet, damit hat er den Umbau in Bayern auch wirklich angestoßen. Also insofern, wir hatten das ja eingangs schon dabei, auch bei den Landespolitikern, wir müssen das machen. So. Und der Streit ist ja auch, wenn wir das machen, solange wir die duale Krankenhausfinanzierung machen, eigentlich können nicht die Länder sich hinstellen und sagen, es nur vom Bund zu fordern, sondern sie müssten auch zugeben, auch wir müssen uns bewegen. Also wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir auch Milliarden mit in diesen Topf tun. Und ob man sich dann am Ende so wie häufig darauf einigt, dass die Länder was in den Topf tun, der Bund was in den Topf tut, vielleicht ja auch die Krankenkassen was in den Topf tun, weil sie sagen, auf Dauer müssen wir dann auch weniger ausgeben für die Betriebskosten. Das ist ja ein politisches Spiel, aber ich gebe Ihnen völlig recht. Wir brauchen für den Umbau natürlich Geld in dem Punkt.
Ich will gerne mal auf die Universitätskliniken und auf deren aktuelle, aber auch insbesondere natürlich zukünftige Rolle zu sprechen kommen. Sie haben sich ja stark dafür ausgesprochen, was, glaube ich, auch absolut nachvollziehbar ist, dass komplexe und anspruchsvolle Versorgung, Behandlungen dann auch in Zentren stattfinden sollen. Es ist ja in Teilen auch so. Es ist ja nicht wahr, dass jeder alles macht, was immer so behauptet wird, sondern wir haben ja schon natürlich auch eine gewisse Konzentration, die man sicherlich auch noch ein Stück weit weiterentwickeln kann. Wenn man jetzt dieses gestufte Krankenhauswesen, was Sie eben auch ein Stück beschrieben haben, wo Sie gesagt haben, die weniger anspruchsvollen und komplexen Leistungen können durchaus in der Fläche auch relativ wohnortnah angeboten werden, anderes dann eben stärker zentralisiert. Sie haben die Kinderherzchirurgie angesprochen. Wenn man sich dieses System vor Augen führt, welche Rolle werden da zukünftig nach Ihrer Auffassung Universitätskliniken einnehmen und wie sollten die mit den anderen Krankenhäusern zusammenarbeiten? Denn ich glaube, auch darüber sind wir uns einig, wir werden zukünftig noch viel stärker in Versorgungsverbünden denken müssen, als es heute der Fall ist. Also Kann man sich vorstellen, dass Universitätskliniken sich stärker auch auf diese komplexen Versorgungsangebote konzentrieren und die weniger komplexen Angebote dann auch wohnortnäher den Einrichtungen überlassen? Oder ist der Anspruch der Universitätsmedizin, wir müssen und wollen alles machen?
Um Gottes Willen. Also das wird ja häufig betont, um sozusagen an der gestuften Versorgung irgendwie sie tot zu machen. Und dann wird ja häufig übertrieben. Also unser Motto ist ja, Spitzenversorgung in die Breite zu bringen. Ich bringe da immer dieses Beispiel aus dem Fußball. Also wenn eine Mannschaft in der Champions League spielt, spielt sie Fußball genauso wie wenn sie in der Regionalliga spielt. So, und wenn wir uns das Spiel vom Fußball in der Regionalliga angucken und wir gucken uns gleichzeitig die Champions League an, dann ist das zwar beides Fußball, aber es ist nicht das Gleiche, was da abläuft in diesem Augenblick. Und deswegen sind die Leute auch bereit, beim Eintrittsgeld für die Champions League mehr Geld zu bezahlen, als wenn sie ein Spiel in der Regionalliga gucken. Und ich glaube, davon müssen wir uns freimachen, zu behaupten, dass in Deutschland zurzeit an jedem Standort die gleiche Qualität abgebildet wird. Weil dafür gibt es zu viele Untersuchungen, dass das eben nicht der Fall ist und dass das nicht richtig ist. Und wofür wir eben sorgen müssen, ist, dass sowas wie, da sind ja alles gut ausgebildete Chefärzte, die kommen ja meistens von den Unikliniken. Muss ich ja nochmal sagen, also die Unikliniken sind ja auch eine Kaderschmiede, damit die peripheren Krankenhäusern wirklich gut ausgebildete Chefs bekommen und damit da auch gute Medizin stattfinden kann. Nur man braucht eine Infrastruktur, um was Gutes zu machen. Wenn ich von der Uniklinik komme und ich habe bis gestern noch einen Wippel operiere und werde jetzt Chefarzt und mache das aber in einer Krankenhausstruktur nur noch zweimal im Jahr, dann ist das Überleben für den Patienten ja nicht nur die Frage, wie ist die technische Leistung bei der Wippeloperation, sondern
ich glaube,
wie ist
Sie müssen in einem Satz noch sagen, was die Wippeloperation ist, weil wir auch Zuhörer haben, die natürlich nicht alle aus dem Bereich der Medizin kommen.
Okay, also bei der Wippeloperation, das ist, wenn Sie zum Beispiel ein Pankreaskarzinom haben, wo Sie dann eben solche Zugänge machen müssen und dann eben den Tumor dort behandeln. Und dann brauchen Sie eine Infrastruktur, um diesen Patienten weiter zu versorgen und auch richtig zu diagnostizieren und. So, und ich glaube, darüber sind sich alle einig, weil es eben, ich habe das vorhin ja schon erwähnt, genügend Untersuchungen darüber gibt, dass man in einer bestimmten Infrastruktur ein besseres Überleben hat als in einer anderen. So, und was wir eben wollen, ist, dass man diese Analysen, die es ja gibt, hinnimmt und sagt, was muss eigentlich wo stattfinden. Nun ist aber, das muss ich auch ehrlicherweise zugeben, nicht Uniklinik gleich Uniklinik, das wissen wir auch. Also wenn Sie eine Uniklinik nehmen, sagen wir,
Sie müssen keinen Namen nennen.
Ich kann das in einem Städtchen wie Marburg. Dann, und da gibt es rund breit kein anderes Krankenhaus. Dann haben die natürlich viel mehr auch Grund- und Regelversorgung, als meinetwegen eine Charité, die in Berlin liegt, wo auch viele andere Krankenhäuser sind, auch andere Maximalversorger sind. Und dann haben sie, das messen wir ja auch als VUD, in der Frage, wie viel habe ich an Maximalleistungen, wie viel Leistung habe ich in anderen, das veröffentlichen wir. Also die Zahlen sind öffentlich zugänglich, insofern kann ich darüber auch ohne Probleme sprechen. Die haben wir. Also insofern ist das etwas, das auch die eine oder andere unterschiedliche Aufgaben dann in der Region wahrnehmen muss, um damit auch umzugehen. Und wir haben auch Bundesländer, nehmen wir so wie Bremen, da gibt's gar keine Uniklinik. Also insofern muss ja auch in einem Bundesland wie Bremen auch jemand eine Steuerung übernehmen, damit die Patienten dann gut versorgt werden können.
Jetzt soll ja die zukünftige Krankenhausplanung, da scheint ja wirklich Einigkeit zu bestehen, bundeseinheitlich nach Leistungsgruppen erfolgen. Das heißt, vereinfacht besprochen, die Leistungen werden eingeteilt, differenzierter als heute nach Fachabteilungen werden zukünftig eingeteilt, auch nach der Komplexität ihrer Anforderungen. Und es wird ja dann erwartungsgemäß so sein, dass die hochkomplexen Leistungen auch tatsächlich konzentriert werden an den Einrichtungen, die dann über die notwendige personelle, aber auch medizintechnische Infrastruktur verfügen werden. Erwarten Sie damit im Prinzip im Ergebnis auch ein Stück weit das, was Sie sich wünschen, nämlich dass komplexere Leistungen noch stärker an Zentren letztlich dann auch erfolgen und damit verbunden auch dann die Frage, wenn beispielsweise Universitätskliniken dann auch Leistungsgruppen haben aus dem Normalsegment, ich nenne das mal so, werden auch diese Leistungen an einer Uniklinik besser erbracht als an einem anderen Krankenhaus? Sprich, machen wir es mal so, wird der Blinddarm an der Uniklinik besser versorgt als an einem normalen Krankenhaus?
In keinem Falle. Okay. Also in gar keinem Fall. Da sind wir, glaube ich, alle einig. Mhm. Und deswegen, das habe ich ja auch nochmal gesagt, die Unikliniken wollen nicht alles machen. Sie wollen ja auch gerade abgeben. Mhm. Also wenn es genauso ist, wie Sie jetzt sagen, also mit den Leistungsbereichen, das funktioniert natürlich nur, wenn auch der zweite Schritt gemacht wird, dass es an den Leistungsbereichen eine Strukturqualität gibt. Ja. Also damit man auch sicherstellt, dass 24/7 ein Arzt da ist, dass auch wirklich die Intensivstation meinetwegen da ist oder dass auch wirklich ein Linksherzkatheter-Messplatz da ist. Also man muss ja diese Strukturqualität auch beschreiben und sagen, diesen Leistungsbereich darfst du nur machen, wenn auch diese Strukturqualität dahinter ist. Und dann wird es eben eine Zentralisierung geben und ja nicht nur in die Uniklinik, sondern auch in andere. Also wir wollen ja gerade, dass die Level-2-Häuser und auch die Level-3-Häuser, dass da eben ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall auch vernünftig behandelt werden kann und dass da auch die gleiche Struktur ist wie eben an der Uniklinik. Aber dass eben hochkomplexe Fälle dann eben auch meinetwegen nur an der Uniklinik stattfinden, sowas wie Kinderherzchirurgie, was ich jetzt erwähnt habe, oder Lebertransplantation. Das gibt ja so einige Dinge, wo auch unstrittig ist, dass wir das machen und sonst eben auch niemand anders macht in dieser Form. Aber natürlich ist es so, das habe ich ja eben schon mal gesagt, wir sind ja auch eine Kaderschmiede für Chefärzte. Und warum soll die Qualität der Blinddarmoperation in dem anderen Haus jetzt, die machen die im Zweifelsfalle ja auch viel öfter als wir. Oder nehmen Sie, es gibt ja richtige Zentren, TEPS, ja, also sagen wir die universitären Orthopädien.
Spezialisierte Fachkliniken.
Genau, spezialisierte Fachkliniken. Die machen das wirklich sehr gut und da kommt auch eine sehr gute Ergebnisqualität raus. Und so soll es auch sein. Was wir ja brauchen ist, wenn wir eine mangelnde Ressource an Fachkräften haben, dann brauchen wir ja durch die Krankenhausreform eigentlich diese Situation, dass in den Zentren die hochspezialisierte Leistung erbracht werden kann, aber dass dieser Patient auch abfließen kann. Also was wir ja brauchen, ist gerade dieses System, dass dann auch aus der Uniklinik oder auch meinetwegen aus einem Level-2-Krankenhaus ein Patient jetzt nicht mehr da liegt, nur weil wir die Nachbehandlung nicht sicherstellen. Also wir haben ja zum Teil über Wochen Patienten, weil wir sie nicht in die Weiterversorgung bekommen und sie nicht mehr nach Hause gehen können. So. Und die müssen wir abfließen lassen dann in diese berühmten Level-1-Zentren. Damit eben wieder die Ressource in den Level-2 und Level-3 Krankenhäusern zur Verfügung steht für diese hochspezialisierten Leistungen. So. Und deswegen ist ja eine der Ideen auch zur Entbürokratisierung und deswegen ja auch in der Weiterentwicklung des DRG-Systems, dass sowas wie Mindestverweildauer und sowas auch abgeschafft wird in dem Punkt, damit die Patienten auch abfließen können und damit dieser Streit, muss ich mir jetzt die DRG teilen mit dem anderen, wo ich den Patienten hinverlege, auch aufhört. Also diese Punkte müssen wir ja alle lösen, um damit umgehen zu können. Und dann haben wir, glaube ich, eine gute Verteilung. Und ich kann nur mal ein Beispiel nennen, auch wieder aus Schleswig-Holstein. Wir sind, glaube ich, das einzige Bundesland, was zum Beispiel das Traumanetzwerk für ganz Schleswig-Holstein zertifiziert hat. Wo auch unter den Playern in Schleswig-Holstein klar ist, dass wir sind einzige Maximalversorger in Schleswig-Holstein, dass bestimmte Polytraumen dann eben auch nur wegen der Komplexität dann bei uns versorgt werden müssen. Aber es gibt auch viele andere Polytraumen, die können auch in anderen Zentren natürlich in Schleswig-Holstein sehr gut versorgt werden. Und das werden sie auch.
Ja. Lassen Sie uns mal zum Thema Ambulantisierung kommen. Wir haben es vorhin kurz gestreift. Ein Problem unserer Versorgungssituation und der mangelhaften Effizienz ist ja, dass wir eigentlich zu viele vollstationäre Patienten haben, weil Krankenhäuser in Deutschland anders als international üblich eigentlich keine ambulante Versorgung leisten. Natürlich, es gibt ein paar Sonderbereiche, aber klassischerweise können ja unsere Ärztinnen und Ärzte, wenn ein Patient eingewiesen wird, nicht sagen, okay, pass mal auf, ich muss dich gar nicht vollstationär aufnehmen, sondern ich biete dir hier eine komplexe ambulante Versorgung an und dann kriegen wir dieses Problem medizinisch auch auf diesem Weg gelöst. Geht ja eigentlich nicht, wir müssen diese Patienten aufnehmen. Jetzt soll ja Ambulantisierung vorangebracht werden, großes Stichwort Hybrid-DRGs, die niedergelassene Ärzteschaft wittert hier schon Morgenluft in der Erwartung, dass ihre Leistungen besser vergütet werden können. Ich sag mal, so war das nicht gedacht aus unserer Sicht, sondern das sollen ja Leistungen sein, die aus dem vollstationären Setting heraus dann ambulantisiert werden. Und jetzt liest man, dass die Krankenhausreformleute sagen, ja, sowas soll ja überwiegend dann an den Level 1i Einrichtungen stattfinden. Da stoßen bei uns schon so ein paar Gedanken auf, wo wir sagen, Moment, auch für diese ambulante Versorgung brauche ich ja schon eine gewisse medizinische Infrastruktur, Know-how und Ähnliches. Wie ist da Ihre Vorstellung? Sollte diese Ambulantisierung an hochspezialisierten Zentren genauso stattfinden wie an Grundversorgungskrankenhäusern? Sollten also alle die Möglichkeit haben, die angemessene Leistung auf ihrem Niveau dann auch ambulant erbringen? Oder sehen Sie das auch, dass das irgendwo dann so bei Level 1 konzentriert wird, um diesen Level 1 Häusern eine Perspektive zu geben?
Also das ist ganz kompliziert, ja, weil also ambulant ist nicht gleich ambulant. Ja. Das muss man, glaube ich, wirklich für sich feststellen. Und an Unikliniken haben wir ja immer schon ein anderes Mischungsverhältnis als an üblichen Krankenhäusern. Also bei uns zum Beispiel ist es so, wir haben 110.000 stationäre Fälle und ungefähr 400.000 ambulante Fälle, weil wir durch die Hochschulambulanzen und den Auftrag für Forschung und Lehre ja auch heute schon hochspezialisierte ambulante Fälle haben. So, und wenn wir zum Beispiel eine Sprechstunde machen für Parkinson, dann ist das etwas, wo Sie ja ein Setting drumherum brauchen, auch in der ambulanten Diagnostik für einen Parkinson-Patienten. Und das haben Sie in der Regel als Infrastruktur. Sie haben ja gar keine neurologische Fachabteilung und andere in einem Level-1-Haus. Also das heißt, da verbietet es sich schon. So, aber selbst in solchen Fächern wie HNO oder Augenheilkunde sind ja häufig die Unikliniken diejenigen, die nachts 24/7 aufhaben. Und natürlich haben sie nachts auch einen Notfall in der HNO. Und die Frage ist, wer versorgt eigentlich nachts einen HNO-Notfall, der dann da auftritt? Also insofern ist das nicht so leicht mit den ambulanten Fällen, wo sie jetzt hinkommen sollen oder nicht hinkommen sollen. Und ich habe es vorhin ja schon mal mit der Endokrinologie gesagt. Es gibt ja auch viele Weiterentwicklungen in der Medizin. Und da hoffen wir ja auch alle drauf, dass man das ambulant machen kann. Also nehmen wir mal das Beispiel Dänemark. Das habe ich mir da angeguckt. In der Onkologie, da werden die Patienten zwar anfangs gesehen, aber dann kriegen die zum Beispiel so einen Rucksack mit nach Hause und die kriegen die Chemotherapie per Rucksacktherapie, damit sie nicht in einer Tagesklinik oder sonst wo in einem Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Und man kennt natürlich bestimmte Chemotherapien, wo die Nebenwirkungen so groß sind, dass man dann doch im Krankenhaus bleibt. Und das Angebot dort ist eben für die große Masse an Chemotherapien. Du gehst nach Hause und wenn dann ein Problem ist, rufst du bei uns an, dann können wir dich stationär aufnehmen. Also das heißt, das ambulante Spektrum und die Medizin ist so breit, dass es nicht den ambulanten Fall gibt aus meiner Sicht und wir schon das gerne dann auch machen wollen in Level 3, in Level 2 Häusern und nicht nur in Level 1 Häusern.
Also im Prinzip müsste man sich das ja so vorstellen, dass die Leistungsgruppen, die jeweils dann an den Häusern zugewiesen sind, vollstationär, genauso eben dann auch die ambulante, genau, Versorgung in diesen Leistungsgruppen zu leisten hätten oder erbringen dürften, je nachdem, für was sie eben entsprechend zugelassen sind. Wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich würde ein Thema aber gerne mit Ihnen nochmal ansprechen, das ist das Thema Personal. Wir haben ja auch erlebt, dass es insbesondere in Universitätskliniken jetzt sogenannte Entlastungstarifverträge gab. Ich weiß gar nicht, ob das bei Ihnen an der Uniklinik auch so ist. Da würde mich einfach mal interessieren, denn die Idee hinter diesen Entlastungstarifverträgen ist ja, dass man auch auf diesem Weg nochmal jenseits der Pflegepersonaluntergrenzen dafür sorgen will, dass ausreichend Personal da ist, ansonsten Betten eigentlich nicht betrieben werden dürfen. Also nochmal etwas schärfer hier Personalvorgaben formuliert werden. Bonustage entstehen, wenn ich besonders belastet war, weil zu wenig Personal im Dienst war und ähnliches. Können Sie da schon so ein erstes Zwischenfazit ziehen für Ihre Einrichtung, wie sich das auswirkt, wie da die Ergebnisse sind? Kommen jetzt mehr Menschen zu Ihnen, die sagen, Mensch, ist ja toll, dieser Entlastungstarifvertrag, ich will auch an der Universitätsklinik Schleswig-Holstein arbeiten, oder haben Sie erhebliche Probleme, Ihre Betten überhaupt noch aufrechtzuerhalten, weil Sie da ständig in diesem Dilemma stecken?
Also der Entlastungstarifvertrag ist ja nur so ein i-Tüpfelchen nochmal obendrauf. Wir haben mal geguckt für uns, wie war es 2018, wie ist es heute? Und 2018, da hatten wir noch keine Pflegepersonaluntergrenzen, wir hatten viel weniger GBA-Beschlüsse und wir hatten auch noch keinen Entlastungstarifvertrag. Und würden jetzt gelten noch die Bedingungen von 2018, dann könnte das UKSH 400 Betten mehr betreiben. So, weil wir jedes Jahr mehr Pflegepersonal haben als im Jahr davor. Aber wir halten nicht mit in der Rekrutierung von Pflegepersonal, wie die gesetzlichen Bestimmungen hingehen. Und auch die Pflegepersonaluntergrenzen fingen ja langsam an und jetzt haben wir sie ja fast flächendeckend in jedem Bereich. Und insofern ist der Entlastungstarifvertrag, der ja immer, wenn irgendwie Wahlkampf war, dann ging ja Verdi in dieses Bundesland und hat sozusagen an den Unikliniken als erstes den Entlastungstarifvertrag dort eingeführt und hat ja immer versprochen, das, was Sie angedeutet haben, danach werden alle so begeistert sein und sie können dafür Werbung machen und dann strömen alle in diese Kliniken. Das kann ich weder für Schleswig-Holstein bestätigen, auch nach 11 Wochen Streik in Nordrhein-Westfalen, wo sie ja dann flächendeckend für die auch noch aus dem Arbeitgeberverband austreten mussten. Auch da findet es nicht statt. Also wir haben das extra als VOD ja bei uns auch auf die Tagesordnung gesagt. Sehen wir jetzt Effekte, haben wir jetzt gerade auf der letzten Mitgliederversammlung angeguckt. Also wir können wirklich flächendeckend sagen, dieses ist nicht eingetreten, weil die Mobilität natürlich auch von Pflegepersonal da unterschiedlich ist. Und weil es dieses Versprechen einfach nicht eingelöst worden ist. Jetzt kommt ja nochmal zusätzlich drauf, dass wir PPR 2.0 bekommen. Da haben wir für uns nochmal geguckt, dann brauchen wir nochmal 8% mehr Personal für die gleiche Leistung, die dort vorhanden ist.
Und wenn Sie zu 100% erfüllen wollten.
Wenn wir sie, ja, aber also unser Anspruch ist, das ist so, wenn ein Gesetz ist, dann kann man davon halten, was immer man will, aber wir setzen das Gesetz halt um. So ist es. Und ich finde schon, dass auch dann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei uns eine Verlässlichkeit brauchen. Also dann müssen wir es umsetzen. Wir haben auch zum Beispiel in der Corona-Pandemie unsere Pflegepersonaluntergrenzen im UKSH nicht aufgehoben, weil wir gesagt haben, das Pflegepersonal wird sonst nach Corona so erschöpft sein, weil wir sie überfordert haben, dass wir das nicht getan haben. Sondern da haben wir gesagt, da sperren wir eher Betten, wenn wir Probleme haben, als dass wir das tun.
Aber jetzt ist ja das, ich sag mal, die Möglichkeit, zusätzliches Personal zu rekrutieren, ist ja endlich. Wir laufen ja in eine demografische Situation rein, wo jetzt die Babyboomer so nach und nach in Ruhestand gehen und eben nicht in vollem Umfang ersetzt werden können. Wir haben vorhin mal über das Thema Krankenhausstrukturen gesprochen, wo man die Hoffnung haben kann, dass durch die Reduktion von Standorten Personal sich besser verteilt. Glauben Sie, dass sich die Herausforderungen damit bewältigen lassen oder braucht es noch ein paar andere Mechanismen, die dann die Krankenhäuser in die Lage versetzen, auch zukünftig die notwendige Versorgungsleistung zu erbringen, die gefordert wird? Denn gleichzeitig steigt ja aller Prognosen nach auch die Anforderung an Gesundheitsleistung, weil wir eben alle älter werden. Und wenn die Zahl der 80-Jährigen um 30-40% zunimmt, dann können wir, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass die Prävention so super funktioniert, dass das keine Auswirkungen hat.
Ja, also ich persönlich glaube nicht daran, dass dieses starre System zu sagen, auf jeder Station muss es gleich sein und irgendwer sitzt am grünen Tisch und weiß genau, wie der Schlüssel sein muss, dass der richtig ist. Sondern im Grunde so uns als Krankenhausmanager entlastet es ja sozusagen von der Aufgabe. Sie brauchen am Ende nur noch einen Verwaltungsdirektor, der sagt, was steht im Gesetz und so setze ich es um. Also deswegen, das halte ich für falsch. Und wenn ich mal gucke, was wir so an pflegeentlastenden Maßnahmen bei uns eingeführt haben, also wir haben zum Beispiel Unit Dos, bei uns stellt nicht mehr die Nachtschwester die Medikamente, sondern die werden automatisch verpackt, auch zur Patientensicherheit von einem Computer. Oder bei uns geben die Servicekräfte das Essen aus, bei uns machen die Servicekräfte die Bettenreinigung. Also auch viele Dinge, die früher ja das Pflegepersonal gemacht hat und die ich sozusagen, wenn ich genügend Pflegepersonal hätte, ja eigentlich alle wieder dem Pflegepersonal geben müsste, weil das finanziert ist und das andere nicht. Also das heißt, wir haben ja auch viele pflegeentlastende Maßnahmen gemacht und das ist unterschiedlich von Haus zu Haus, was die pflegeentlastenden Maßnahmen angeht. Also im Grunde genommen, unsere Managementfunktion wird da außer Kraft gesetzt in dem Punkt. Insofern ist das ein kompliziertes Thema und mir wäre es am liebsten, wir würden uns wieder davon lösen, dass man eigentlich so eine starre Berechnung macht in dem einen oder anderen Punkt. Halte ich aber momentan in der politischen Debatte nicht für realistisch, dass es wirklich so kommt. Und Deutschland braucht eben nicht nur für den Pflegebereich, sondern für viele andere Berufe, weil wir haben auch im Servicebereich oder bei den MTAs oder MFAs, auch da haben wir ja Probleme. Gott sei Dank nicht bei den Ärzten, das ist sozusagen das Privileg der Unikliniken, weil wir so viel Medizinstudierende haben, dass man ja irgendwie 6 Jahre Zeit hat, genügend Ärztinnen und Ärzte zu finden. Insofern haben wir eine andere Verteilung bei uns, was die Not angeht, als vielleicht an dem einen oder anderen Krankenhaus. Aber wir haben insgesamt ja ein Personalproblem. Deswegen braucht Deutschland ja schon eine Einwanderungssituation auch von Menschen aus anderen Ländern, wo die bereit wären, auch in Deutschland zu arbeiten. Und gucken Sie so ein Land wie Amerika an, das ist ein reines Einwanderungsland und keiner würde sagen, das ist jetzt der Untergang des Abendlandes, wenn man irgendwie ein Einwanderungsland wird. Und mein Eindruck ist, Herr Heil war jetzt ja gerade in Brasilien, dass es in der Politik jetzt auch angekommen ist, dass wir nicht Länder schädigen, wenn es dort Menschen gibt, die auch nach Europa kommen wollen und in Europa arbeiten wollen und wir lassen das zu. Also wir kriegen es nicht aus eigener Kraft hin. Ich meine, das ist ein Dreisatz. Jeder kann das gucken, wie viele Menschen gehen in Rente, wie viele sind jetzt junge Menschen. Und nur die Umverteilung kriegen wir nicht hin, weil die Not an Pflegepersonal ist ja nicht nur in Krankenhäusern. Wir haben ja Not auch in der Altenpflege und in anderen Bereichen. Und manchmal ist es natürlich so, dass wenn meinetwegen das Krankenhaus schließen würde, Sie haben das ja angedeutet, dass wir uns nicht sicher sein können, dass dann das Pflegepersonal sagt, ich fahre jetzt 20 Kilometer zu dem anderen Haus, sondern dass dann vielleicht das Pflegepersonal auch guckt, was kann ich als Pflege jetzt in der Region auch in anderen Bereichen machen, weil auch da die Not groß ist. Also insofern ist das eine große Problematik, die uns da weiter verfolgen wird. Und auch da werden wir gucken müssen, wie können wir diesen Beruf attraktiver machen. Und solange die Vertreter der Pflege immer darüber reden, dass es so schrecklich ist, im Krankenhaus zu arbeiten und dass es nicht gut ist. Und natürlich ist bei einem 24-7-Betrieb auch Homeoffice in der Pflege ein schwieriger Bereich, den man da umsetzen kann.
Bei Ärzten gibt es das zum Teil.
Bei Ärzten gibt es Homeoffice. Auch zu Recht, muss man ja ehrlicherweise sagen. Also wenn ich eine hoch ausgebildete Endokrinologin habe, wo eben im Labor der Wert gemacht wird und die geistige Leistung darin besteht, die Befundung zu machen, dann muss die nicht im Krankenhaus stattfinden. Die kann auch woanders stattfinden. Also so eine Befundung, also das ist durchaus möglich. Oder auch der Pathologe muss ja nicht direkt neben der Bank sitzen, ja. Radiologe. Mhm. Also es gibt viele Bereiche im ärztlichen Bereich, wo man sich das ja auch vorstellen kann. Aber der Patient, der im Krankenhaus liegt, das ist so ein bisschen so wie Polizei und Feuerwehr, da muss 24-7 auch jemand auf der Station sein. Und ich glaube, wir wollen alle nicht, dass da nur ein Roboter auf der Station ist, mit dem ich dann sozusagen per Videochat sprechen kann. Das ist, glaube ich, keine gute Lösung. Also insofern haben wir da ein großes Problem. Wir werden das nicht alles lösen können mit Robotik. Und da freue ich mich, wenn jemand irgendwann eine tolle Weisheit hat, wie er damit umgehen kann. Dass es aber zum Teil gelingen kann, kann ich Ihnen auch ein Beispiel davon von Ihnen sagen. Unser Bundespräsident war ja gerade in Eckernförde 3 Tage und hat ja Deutschland aus Eckernförde regiert. Und da ist die Geburtshilfe geschlossen worden. Und da weiß ich noch, da haben wir am zweiten Weihnachtstag 2021 dann von den 11 Hebammen 9 noch einen Vertrag gegeben für das UKSH, die auch heute noch am UKSH sind. Also es gelingt manchmal auch, dann dieses Personal in eine andere Einheit zu bringen und dass dann auch dort die Leistung dann stattfindet. Insofern ist es ein buntes Bild. Aber ich freue mich über jeden, der einen guten Vorschlag hat, wie wir das mit der Pflege auf die Reihe kriegen. Aber ich sage es nochmal, es ist nicht nur die Pflege, es sind auch die MFAs, es sind auch die MTAs. Ich habe es in vielen Bereichen, wo wir ein echtes Recruiting-Problem haben.
Ja, lieber Herr Scholz, bevor wir ganz zu Ende sind, zum Abschluss für Sie vielleicht auch noch oder an Sie die Masterfrage, wo stehen wir in 5 Jahren mit der Krankenhausreform und mit all den Herausforderungen, vor denen wir im Moment stehen? Was schätzen Sie, wie geht's weiter?
Also ich bin optimistisch, dass wir den Anfang geschafft haben. Also ich bin sogar auch verhalten optimistisch, dass wir jetzt Ende des Monats dazu kommen, dass wir ein Eckpunktepapier verabreden miteinander, sodass über die Sommerzeit dann der Gesetzesentwurf geschrieben werden kann. Und wenn wir das jetzt nicht machen, das mag ich mir gar nicht vorstellen, weil wir kommen dann in den Bundestagswahlkampf, so dass ich glaube, wir kriegen dann keine Krankenhausreform. So, und wir haben das ja eingangs schon erwähnt, dass die Einsicht, dass wir die brauchen, sehr weit verbreitet ist. So dass ich sagen würde, wir haben den Anfang geschafft. In dem Entwurf steht drin, was ich auch für realistisch halte, wir brauchen eine mindestens 5-jährige Übergangszeit. Auch darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Der Entschluss, was zu zentralisieren, erfordert auch Baumaßnahmen, Umbaumaßnahmen, Zusammenschlüsse von Krankenhäusern, Kartellrecht, was ausgearbeitet werden muss und. Das kriegt man nicht in einem halben Jahr um, sodass ich sagen würde, in 5 Jahren, wir haben uns auf den Weg gemacht, damit es besser ist, als es heute zurzeit ist.
Ja, das ist doch eine versöhnliche, optimistische Prognose und ich darf mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch, lieber Herr Scholz. Freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und dem VOD. Ich glaube, es gibt noch viel zu tun. Sie haben das ja in Stichworten gerade eben angedeutet. Die Dinge sind extrem komplex. Man muss viel drüber nachdenken, dass die Rahmenbedingungen am Ende zusammenpassen und man nicht nur an Einzelproblemen rummanövriert, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Aber die Erkenntnis ist wirklich da, wir brauchen grundlegende Veränderungen, um uns für die Zukunft einigermaßen gut aufstellen zu können. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.